Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen, liebe Gottesdienstbesucher. Ein alter, reicher Mann war sehr krank. Und da er genau wusste, dass er nicht mehr lange leben würde, machte er sich so Gedanken, was mit seinem Geld passiert, wenn er stirbt. Und als er sich so seine Gedanken machte, kam er irgendwann zu dem Entschluss, dass er das Geld gerne mit ins Grab nehmen würde. Also all sein Geld, all seine Kohle, die er so hatte, wollte er mit ins Grab nehmen. Und er entschied sich dazu, drei Männer einzuladen zu sich ans Krankenbett. Drei Männer, denen er vertraute, und ihnen diesen letzten Willen dann kundzutun und das ganze Geld, das er hatte, dann durch drei zu teilen und jedem von diesem ein Drittel dann mit der Bitte weiterzugeben, dass sie das dann bei der Beerdigung mit ins Grab werfen. Also rief er seinen Pastor, er rief seinen Arzt und er rief seinen Anwalt. Diesen drei Männern vertraute er und erklärte ihnen seinen letzten Willen und gab an jedem dann 1 Million Euro. Kurz danach stirbt der alte Mann und es kommt zur Beerdigung und alle drei Männer kommen mit diesen dicken Umschlägen und einer nach dem anderen werfen dann diese Umschläge ins offene Grab. Danach wird die Erde dann draufgeschüttet und alle Leute, die bei dieser Beerdigung dabei waren, gehen nach Hause, so auch diese drei Männer, sie gehen zufällig zusammen nach Hause. Auf dem Weg sagt irgendwann dann der Pastor, Leute, ich muss euch was gestehen, ich habe echt ein schlechtes Gewissen, aber in meinem Umschlag waren nur 800.000 Euro drin. Ja, wir renovieren gerade die Kirche und die Reparatur der Orgel, die war deutlich teurer als kalkuliert und geplant, sie war viel teurer. Und ich habe die fehlenden 200.000 Euro aus diesem Umschlag rausgenommen. Deswegen waren bei mir nur 800.000 drin. Es ist still. Irgendwann sagt der Arzt, naja, okay, wenn wir schon dabei sind, ich muss euch auch was gestehen. In meinem Umschlag waren nur 600.000 Euro drin. Ja, ich musste meine Praxis auf den neuesten Stand der Technik bringen und mir fehlten 400.000 Euro. Naja, und er war auch oft bei mir als Patient und ich bin mir auch relativ sicher, dass er nichts dagegen hatte. Also habe ich jetzt 400.000 Euro aus dem Umschlag genommen und bei mir waren nur 600.000 drin. Es ist wieder still, aber beide gucken schon so ein bisschen zum Anwalt rüber. Dieser schüttelt die ganze Zeit nur den Kopf und sagt, Leute, ich bin echt enttäuscht von euch. In meinem Umschlag lag ein Scheck über die ganze Summe von 1 Million Euro drin und der alte Mann kann sie jederzeit einlösen, wenn er möchte. Wisst ihr, wenn es ums Geld geht, dann nehmen es viele Menschen nicht so genau. Vor allem dann, wenn man sich durch Geld einen Vorteil erschaffen kann, dann sind einige Menschen ganz schnell dabei, Geld für sich zu behalten. Denken wir an Steuern, denken wir an die Steuererklärung. Ich denke, jeder kennt das irgendwo her. Wir wollen uns heute mit einem Text beschäftigen, anhand dessen wir sehen werden, dass dieses Problem kein neues Problem ist, sondern auch schon in vergangenen Zeiten gab es immer wieder Schwierigkeiten mit diesem Thema. In Anlehnung an eine in Deutschland sehr bekannte Redewendung lautet das Thema der heutigen Predigt: über Geld redet man nicht. Und der Predigttext kommt aus Malachi Kapitel 3 ab Vers 7 bis einschließlich Vers 12. Wir lesen diesen Text jetzt gemeinsam. Ab Vers 7. Ihr seid von euren Vätern zeitan immer da abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch umkehren, spricht der Herr Zebaoth. Ihr aber sprecht, wovon sollen wir umkehren? Ist's recht, dass ein Mensch Gott betrügt? Doch ihr betrügt mich. Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und der Abgabe. Ihr seid verflucht, mich betrügt ihr allesamt. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Denn dann werden euch alle Völker glücklich preisen, denn ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zebaoth. Man könnte diesen Text hier, wenn man sehr genau arbeiten wollen würde, in 6 Punkte teilen. oder in 6 Abschnitte auch. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich dachte, für eine Predigt sind 6 Punkte dann doch ein bisschen viel. Ich habe das Ganze zusammengestaucht und werden das Ganze in 3 Punkten bearbeiten. Der erste Punkt lautet, ihr seid ungehorsam, sind wir nicht doch. Der zweite Punkt lautet, ich beweise euch, dass ihr ungehorsam seid. Und der dritte Punkt lautet, ich aber stehe zu meinen Versprechen, prüft mich ruhig. Kommen wir zum ersten Punkt. Ihr seid ungehorsam, sind wir nicht doch. Zugegeben, diese Überschrift für den Punkt ist jetzt nicht unbedingt sehr einprägsam für eine Predigt. Und grammatikalisch ist dieser Satz jetzt auch nicht so sonderlich schön oder herausfordernd. Aber diese paar Worte aneinandergereiht zeigen an sich schon sehr gut, worum es hier inhaltlich im ersten Abschnitt geht. Gott konfrontiert die Israeliten damit, dass sie in ihrer gesamten Geschichte, also nicht nur in dieser Zeit, wo er jetzt zu dem Volk spricht, sondern in ihrer gesamten Geschichte immer wieder vom Gesetz Gottes abgewichen sind. Und durch die ganze Geschichte des Volkes hindurch war der Ungehorsam des Volkes das Einzige, worauf sich Gott wirklich verlassen konnte. Und diese Aussage ist jetzt auch so gesehen keine neue Aussage, also dass Gott sagt, ihr seid ungehorsam, ihr weicht von meinen Gesetzen ab. Bereits kurz nach dem Auszug aus Ägypten konfrontiert Gott die Israeliten damit und er sagt zu ihnen, ihr seid so halsstarrig. Und dann kommen immer wieder Richter, es kommen Propheten zum Volk, die ebenfalls immer wieder diese Botschaft an das Volk richten, ihr seid ungehorsam. Ihr befolgt die Gesetze Gottes nicht. So auch hier im Buch Malachi. Aber Gott bietet auch gleich einen Ausweg aus dieser Situation und erinnert die Israeliten an den Bund und an eine Verheißung, die er dem Volk gegeben hat. Wenn ihr euch zu mir wendet, dann werde ich mich zu euch wenden. Und liebe Gemeinde, hier möchte ich bereits eine erste kleine Anwendung aus dem Text ziehen. An dieser Verheißung Gottes hat sich bis heute nichts geändert. Die ist noch immer aktuell. Sie gilt noch und wenn du dich heute an einem Punkt in deinem Leben wiederfindest, an dem du merkst, dass du dich von Gott entfernt hast, dann kannst du dich wieder zu ihm wenden und er wird dich mit deinen Sorgen, mit deinen Sünden, mit deinem Problem nicht abweisen, sondern er wird sich auch zu dir wenden und dich annehmen. Israel reagiert hier auf die Anklage, wie auch bei den anderen Anklagen, uns ist das mittlerweile nicht mehr fremd. Sie fragen, worin sollen wir uns bekehren? Was haben wir getan? Diese Reaktion ist uns bekannt. Israel zeigt hier eine Reaktion, die meistens auch bei Menschen auftritt, die das Gnadenangebot Gottes bekommen, denen das Angebot gemacht wird. Sie sind sich keiner Schuld bewusst. Sie wissen nicht, warum sie etwas annehmen sollen. Ein Ausleger sagte hierzu mal, nur wer seinen Weg kennt, beziehungsweise wer seinen Weg erkennt, wer die Konsequenzen und das voraussichtliche Ziel seines Weges kennt, der kann auch umkehren. Das ist, denke ich, sehr verständlich. Wenn wir im Auto sitzen und losfahren, wenn wir kein Ziel haben, dann können wir uns auch nicht verfahren. Aber spätestens, wenn ich weiß, wo ich hin will, wenn ich nach München will und irgendwo dann sehe, ich fahre Richtung Hannover, dann weiß ich, wenn ich die Karte ungefähr vor Augen habe, ich fahre in die falsche Richtung. Ich muss umkehren. Ich komme so nicht am Ziel an. Oder ich komme an einem Ziel an, wo ich gar nicht ankommen will. Mein Lieblingsautor, Philipp Yancey, vielleicht für den einen oder anderen bekannt, beschrieb in einem seiner Bücher etwas sehr Interessantes. Viele amerikanischen Gemeinden, gerade in den größeren Metropolen, in den größeren Städten, tun sehr viel im Bereich Suchtarbeit. Weil dieses Problem dort in den Großstädten sehr präsent ist und man einfach sehr viel Bezug und Berührungspunkte hat, so bieten einige Gemeinden Hilfe an. Andere wiederum öffnen ihre Räumlichkeiten, also die Räumlichkeiten der Gemeinde, sodass sich dort dann Selbsthilfegruppen oder andere Gruppen treffen können. Und eine Sache fand ich sehr interessant. Er berichtet in einem Buch von einem Treffen der anonymen Alkoholiker, die sich auch bei ihm in der Gemeinde dort wöchentlich einmal trafen in so einem Raum. Und er war dann ab und zu als Pastor dabei und immer wenn sich diese Menschen getroffen haben, dann haben sie sich in so einen Stuhlkreis gesetzt, schreibt er. Und sie haben von ihren Kämpfen erzählt, berichtet, wie sie gegen den Alkohol oder gegen diese Alkoholabhängigkeit kämpfen. Sie haben von ihren Siegen, also von ihren Erfolgen berichtet, um die anderen auch zu ermutigen, wie sie es geschafft haben. Sie haben aber auch von ihren Niederlagen und von ihren Rückschlägen ganz offen berichtet. Und jeder, der sozusagen mit seinem Zeugnis angefangen hat, also der etwas berichtet hat, der musste immer mit den gleichen Worten anfangen. Also wenn ich heute bei diesen Alkoholikern, bei diesen anonymen Alkoholikern dabei wäre, müsste ich folgendermaßen anfangen. Ich müsste sagen, hallo, ich bin Thomas und ich bin Alkoholiker. Immer das Gleiche. Also jeder, der angefangen hat, musste seinen Namen sagen, musste sagen, ich bin Alkoholiker. Es war nicht erlaubt zu sagen, also für mich wäre es nicht erlaubt zu sagen, hallo, ich bin Thomas und ich war mal Alkoholiker. Oder hallo, ich bin Thomas und ich habe in der Vergangenheit bei einigen Partys und nach der Arbeit wegen dem Stress ein wenig zu viel getrunken, aber eigentlich war das gar nicht so viel. Das war nicht erlaubt. Nein, ganz einfach. Hallo, ich bin Thomas und ich bin Alkoholiker. Bei Abhängigkeiten, insbesondere auch hier beim Alkohol, schreibt er, ist das Problem, dass diese Sucht oft ein ganzes Leben lang bleibt und einen Menschen verfolgt und begleitet. Und auch wenn jemand jahrelang trocken oder wie man es heute nennt, clean war, kann ein schwacher Moment ausreichen, damit man wieder in diese Abhängigkeit rutscht. Warum erzähle ich das, dieses Beispiel? Wisst ihr, liebe Gemeinde, mit der Sünde ist es genauso. Wir haben täglich den Kampf mit der Sünde zu kämpfen. Und es kommt oft auch vor, dass wir diesen Kampf verlieren. Zumindest muss ich das von mir ganz ehrlich sagen und ich glaube, euch geht es da nicht anders. Und wenn wir dann nicht immer wieder das reinigende Angebot Gottes in Anspruch nehmen und uns bewusst sind, dass wir fallen können, aber dass da jemand ist, der uns wieder aufhilft, dann führt es irgendwann dazu, dass wir anfangen, mit dieser Sünde zu leben. Und je öfter wir mit diesen oft kleinen Sünden leben und je länger wir mit diesen oft kleinen Sünden leben, desto tauber werden wir für Gottes Wege, desto weniger erkennen wir seine Ermahnung und seine Zurechtweisung durch sein Wort, durch Predigten oder durch Lieder an uns. Und irgendwann sind wir nach außen hin sehr religiös, so wie das Volk Israel. Aber innerlich ist da nichts mehr. Wenn wir den Text hier weiterlesen, dann lesen wir, dass Gott die Anklage nochmal erneuert, indem er sagt, Leute, ist es in Ordnung, dass Menschen Gott betrügen? Und die Reaktion ist wieder gleich. Womit betrügen wir dich? Und somit könnte man diese Überschrift hier eigentlich noch um ein weiteres Wort verlängern, nämlich, ihr seid ungehorsam, sind wir nicht? Doch, nein. Also sehen es nicht ein. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ich beweise euch, dass ihr ungehorsam seid. Im zweiten Punkt beweist Gott jetzt seine Anklage. Als erstes nennt er die Sünde. Und geht dann auch direkt auf die Folgen der Sünde ein. Zunächst zur Sünde. Wir lesen nochmal die zwei Verse, Verse 8, ab Mitte des Verses und Verse 9. Doch ihr betrügt mich, ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Und dann kommt es mit dem Zehnten und der Abgabe. Ihr seid verflucht, mich betrügt ihr allesamt. Das Problem war der Zehnte. Heute würde man sagen, das liebe Geld war das Problem. Die Anklage, die hier von Gott gemacht wird, ist bereits die zweite Anklage im Zusammenhang mit Opfern oder mit dem Thema Opferung. In der ersten Anklage, das war die zweite Textpredigt in Maleachi, ging es ja um eine respektlose Einstellung, die die Menschen hatten gegenüber dem Thema Opfern. Es wurde die Qualität der Opfergaben kritisiert. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Gott sagt, was ihr mir bringt, das sind kranke Tiere, das sind nicht die besten Tiere. Das ist das, was man eigentlich auch mal entbehren kann, was einem nicht so wehtut. Das bringt ihr mir. Und er sagt, Leute, bringt das doch mal, jetzt mit eigenen Worten gesagt, bringt das doch mal euren Bürgermeister, bringt das doch mal euren König, bringt das doch mal euren Chef. Reihenfolge passt jetzt nicht ganz. Und dann mal gucken, ob der euch vor lauter Dankbarkeit um den Hals fällt. Wird der nicht. Also es ging um die Qualität der Opfergaben beim ersten Mal. In dieser Anklage geht es jetzt nicht um die Qualität, sondern um die Quantität. Gott sagt hier dem Volk, ihr betrügt mich, indem ihr mir den Zehnten und die Opfergaben nicht entrichtet. Und wir müssen hierzu verstehen, dass es sich dabei nicht nur um Geld handelte, sondern um ein Zehntel aller Erzeugnisse und von allem Vieh und von allem, was die Leute besaßen. Der Zehnte musste den Leviten entrichtet werden und die wiederum mussten ein Zehntel von dem Zehntel dann an die Priester geben. Darüber hinaus mussten die Israeliten ein Zehntel ihrer Erzeugnisse und Tiere nach Jerusalem bringen, also darüber hinaus, das ist wichtig, und diese dort zusammen mit den Leviten vor dem Herrn im Rahmen, so lesen wir es, einer festlichen Gottesdienstfeier verzehren. Aber das geht noch weiter. Alle 3 Jahre mussten in den Städten wiederum ein Zehnter für die Leviten, für Fremde und für Witwen und Waisen gesammelt werden. Das können wir in 5. Mose nachlesen. Und wenn man das alles mal zusammenrechnet, dann ist das schon eine Menge Kohle, eine Menge Vieh, eine Menge Erträge, was man hier abgeben sollte. Und ganz ehrlich, da kann man vielleicht sogar verstehen, warum der eine oder andere es nicht ganz so genau damit nahm oder warum das ganze Volk es vielleicht nicht ganz so genau damit nahm. Es war eine Menge. Das Problem dabei aber war, wenn die Leviten und die Priester diese Abgaben nicht bekamen, dann mussten sie sich andere Wege suchen, um ihr Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist ja völlig verständlich. Und damit litt dann auch der Tempeldienst darunter. Und das Ergebnis davon ist, dass Gott dem Volk sagt, Leute, mit so einem Verhalten stellt ihr euch selbst unter einen Fluch. Der Tempel war das Haus Gottes. Und da die Priester und Leviten den Tempeldienst aufgrund der fehlenden Abgaben nicht mehr oder nur teilweise wahrnehmen konnten und ihn somit vernachlässigt haben, macht Gott dem Volk hier deutlich, dass es sich um ein direktes Vergehen gegenüber ihm handelt. Die Konsequenzen dieses Fluches lesen wir dann gleich in Vers 11, aber darauf kommen wir dann gleich zu sprechen. Und ich wollte uns hier die Frage stellen, wie sieht es bei uns aus? Nun, die Zeiten haben sich definitiv geändert, das ist uns allen klar. Wenn wir alle unsere Erträge aus Gartenarbeit und Viehzucht in die Gemeinde bringen würden, dann glaube ich, dass John damit nicht unglaublich geholfen wäre. Wahrscheinlich könnten wir auch die Bedürfnisse der Gemeinde damit nicht stillen. Für uns ist aber gerade klar, wenn wir diesen Text lesen, auch aus dem Kontext heraus, dass es hier um das Thema Geld oder um das Thema Spenden geht und dass wir es auf diesen Bereich anwenden könnten. Wie viel deines erarbeiteten Geldes spendest du? Über Geld redet man nicht, so heißt es. Und ich habe mich immer schon gefragt, warum redet man nicht über Geld? Wenn wir mal Jesus anschauen, es gibt so gut wie nichts, über das er mehr redet, außer über Besitz, über materielle Dinge. Schaut euch doch mal, das ist für euch jetzt für zu Hause, schaut euch doch mal die ganzen Gleichnisse an. Wir haben uns letztens auch mit Freunden darüber unterhalten und wir sind zu dem Punkt gekommen, dass man vermutlich nicht darüber redet, weil man nicht will, dass am Ende der andere neidisch wird, weil man vielleicht mehr Geld bekommt, mehr verdient oder mehr Geld hat als der andere. Und man will sich auch das blöde Gerede und blöde Kommentare ersparen und deswegen redet man nicht drüber. Ist nachvollziehbar. Auf der anderen Seite glaube ich persönlich aber auch, dass es uns manchmal sehr entgegenkommt, dass man nicht offen über seinen Umgang mit Geld spricht. Denn wenn ihr alle wissen würdet, wie viel ich verdiene, dann könnte auch ein jeder von euch, der sich einigermaßen mit Finanzen auskennt, mir relativ schnell sagen, welchen Lebensstil ich mir leisten kann und was ich mir eigentlich nicht leisten kann. Und ich müsste mich ganz neu für meinen Umgang mit Geld auf einmal verantworten. Und wisst ihr, liebe Gemeinde, wir müssen uns für unseren Lebensstil und wir müssen uns für unseren Umgang mit Geld verantworten. Nicht gegenüber Menschen, aber gegenüber Gott. Der Abschnitt hier in Maleachi endet aber nicht mit dem Fluch, sondern auch hier zeigt sich die gnädige, auch die liebevolle Seite Gottes. Gott will nicht, dass seine Kinder den Fluch Gottes erleben. Er will vielmehr, dass seine Kinder den reichen Segen erleben, den er schenken will. Und somit kommen wir auch schon zum dritten und letzten Punkt. Der dritte Punkt lautet, ich aber stehe zu meinem Versprechen. Prüft mich. Lesen wir uns nochmal die Verse 10 bis 12 durch. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und euch Segen herabschütten, die Fülle. Und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Dann werden euch alle Völker glücklich preisen, denn ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zebaoth. Gott erinnert das Volk Israel hier an ein Versprechen, welches er dem Volk gegeben hatte. Dieses Versprechen war, dass es dem ganzen Volk gut gehen sollte, solange das Volk Gott und seinen Gesetzen gegenüber gehorsam war. Das können wir in 5. Mose Kapitel 28 nachlesen. Gottes Segen beinhaltete, dass die Israeliten gute Erträge in der Landwirtschaft haben sollten. dass sie gute Früchte ernten sollten, die nicht von Ungeziefer zerfressen sein sollten. Die Weinstöcke sollten unbeschädigt bleiben. Und zu allerletzt, so lesen wir es auch hier, sollte das alles dazu führen, dass die Nachbarvölker auf die Israeliten gucken sollten und sagen sollten, Mensch, die Israeliten, die haben es gut. Israelit müsste man sein. Und das alles könnten die Israeliten haben, wenn sie einfach nur gehorsam wären und den vollen Zehnten abgeben würden. Jetzt ist dieser Text, auch gerade diese letzten Verse an sich, wenn wir sie jetzt gerade durchgelesen haben, von der Aussage ziemlich klar verständlich, finde ich. Und richtig interessant wird es erst, wenn wir uns fragen, wie wir diesen Text auf unser heutiges Leben anwenden können. Und da stellen sich gleich mehrere Fragen. Zum einen habe ich mir persönlich die Frage gestellt, darf ich Gott auch heute immer noch finanziell prüfen? Gott sagt ja hier, prüft mich, bringt mir und prüft mich. Weitere Fragen, die du dir persönlich vielleicht stellst, ist den Zehnten geben auch heute noch eine Pflicht für einen Christen? Einige wollen es dann ganz genau wissen, beschäftigen sich dann auch mit der Frage, wovon soll ich meinen Zehnten geben? Vom Brutto oder vom Netto? Von das, was auf dem Zettel steht oder von dem, was ich letztendlich wirklich bekomme, um damit zu wirtschaften? Wie viel soll ich spenden? Darf ich mir ein finanzielles Polster ansparen oder ist das nicht in Ordnung? Nun, das sind nur einige Fragen. Ich möchte kurz auf einige Fragen eingehen und sie dann auch so stehen lassen und euch dazu ermutigen, dass ihr euch persönlich mit diesen Fragen nochmal beschäftigt. Ich werde euch gleich auch eine Bibelstelle sagen, die sich ganz gut dazu eignet, um in dieses Thema reinzukommen. Der Mosaische Bund mit seinen Versprechen des materiellen Wohlstands galt zum einen in erster Linie dem Volk Israel. Und was viel wichtiger ist, ist dieser Bund nicht mehr in Kraft. Das können wir nachlesen in Hebräer 8. Was jedoch immer noch gilt, ist, dass wir Gott bei seinem Wort nehmen dürfen. Wir dürfen sehr wohl auf seine Verheißung vertrauen und uns und diese Verheißung auch wörtlich nehmen und auch Gott im Gebet daran erinnern, dass er uns etwas verheißen hat und dass er es auch erfüllen wird. Ebenfalls ist interessant ist die Frage, ob das Geben des Zehnten immer noch eine christliche Pflicht darstellt. Und ich weiß, dass es hierzu durchaus verschiedene Meinungen gibt. Wir müssten, wenn wir diese Frage ganz genau oder wenn wir uns genauer mit dieser Frage auseinandersetzen wollen, eigentlich zwei andere Fragen noch dazu nehmen, nämlich die Frage erstens, was bedeutet der Zehnte neutestamentlich für uns? Und zweitens, worum geht es beim neutestamentlichen Geben für Christus? Ich habe eine Argumentationskette gefunden, die das Ganze in 8 Punkten relativ gut zeigt. Das werde ich jetzt aber nicht vortragen, weil es ein bisschen zu lang wäre. Nur so viel dazu. Den festgelegten Zehnten gibt es neutestamentlich nicht mehr und er gilt auch nicht mehr. Das Neue Testament kennt an keiner Stelle einen festen Betrag und nennt an keiner Stelle einen festen Betrag und das Neue Testament nennt auch an keiner Stelle einen festgelegten Anteil, einen prozentualen Anteil. Jeder, der behauptet, dass das Geben des Zehnten eine Pflicht ist für einen jeden Christen, der kann das mit der Bibel nicht argumentieren, zumindest nicht sauber argumentieren. Jetzt stellt sich aber die Frage, was sagt das Neue Testament jetzt zu dem Thema Spenden oder, wie wir es häufig auch im Neuen Testament lesen, zum Thema Geben? Die Bibel muss doch, das Neue Testament muss doch irgendwas dazu sagen. Die Bibel und somit vor allem auch das Neue Testament oder das Neue Testament macht uns eins klar, alles was wir haben, alles was wir besitzen, das kommt von Gott und wurde uns von Gott geschenkt. Er ist der Geber aller Gaben und es gehört letztendlich ihm. Und ich glaube, das ist für uns nichts Neues. Jeder, der bekehrt ist, der seit längerem zur Gemeinde geht, die Bibel kennt, der weiß das. Und daran glauben wir ja auch. Wenn wir also wissen, dass Gott letztendlich alles, was wir besitzen, dass das alles Gott gehört, wie können wir dann sagen, dass wir ihm nur 10% von dem zur Verfügung stellen? Die anderen 90% gehören ihm doch auch. Es ist seins. Jetzt denkst du vielleicht, ja toll, Thomas, das ist irgendwie sehr theoretisch. Ich weiß jetzt trotzdem nicht, wie viel soll ich spenden? Die Bibel sagt uns, im Neuen Testament lesen wir es, gib so viel, wie du kannst. Wenn jemand Not leidet und du es siehst und du hast die Mittel, ihm zu helfen, dann gib ihm, egal ob 10%, egal ob es 20% deines Gehalts sind oder vielleicht sind es auch 100% deines Gehaltes, aber du kannst es ihm geben. Die Bibel sagt, gib. Wenn du persönlich jetzt sagst, okay, ich will aber den Zehnten spenden, dann ist das völlig in Ordnung. Das darfst du tun. Und es ist auch nicht falsch. Mir war nur wichtig, hier eins aufzuzeigen. Der Zehnte ist keine Pflicht, aber, und das ist auch ganz wichtig, der Zehnte ist auch kein Ruhekissen, auf dem du dich ausruhen kannst. Und wenn du merkst, dass Gott mehr von dir haben will, kannst du nicht sagen, naja, ich habe den Zehnten ja gegeben. Wer sich hierzu noch genauer beschäftigen möchte oder noch einige Fragen hat, der kann gerne danach auf mich zukommen. Wir können uns darüber noch mal genauer unterhalten. Wenn du dich damit jetzt noch mal biblisch beschäftigen möchtest und sagst, Mensch, das würde mich jetzt aber noch mal interessieren, ich will mich da noch mal reinlesen, dann rate ich dir zu zwei Kapitel, wo sich der Apostel Paulus ganz intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Das ist 2. Korinther 8 und 9. Du kannst es gerne mal durchlesen und selber einarbeiten, dann können wir uns dazu zu dieser Thematik gerne noch mal unterhalten. Ich möchte das Ganze jetzt zusammenfassen. Hören wir Gottes Rat für unser Leben in Bezug auf unseren Besitz? Hängen wir an unserem Geld oder sind wir bereit, alles, was wir haben, zur Ehre Gottes einzusetzen? Sind wir auch bereit, uns korrigieren zu lassen, wenn Gott uns korrigiert? Sind wir für seine Reden offen oder hören wir das gar nicht, so wie die Israeliten? Wie genau nehmen wir es mit dem Geben? Sehen wir die Nöte der Gemeinde und von Menschen, die finanziell in Schwierigkeiten stecken? Sehen wir das oder ist uns das egal? Wenn wir diese Nöte sehen, beruhigen wir uns selber damit, dass wir doch schon ein bisschen gespendet haben und das müsste damit eigentlich gut sein? Hast du Gott, die Aussage habe ich selber gelesen, die fand ich ziemlich ein Stück weit provokant, aber auch ziemlich treffend. Hast du Gott in deinem Leben auch die Herrschaft über dein Portemonnaie übergeben? Ein Prediger sagt in diesem Zusammenhang mal, leider haben wir das Portemonnaie bei der Bekehrung oft nicht dabei. Das ist meistens in der Jacke. Und das ist das Problem. Deswegen haben wir da in diesem Bereich noch manchmal Kämpfe. Ich fand es einerseits ein bisschen zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken. Und ich glaube, wir müssen immer wieder darüber nachdenken. Geben wir auch Gott diesen Bereich ab und lassen wir ihn auch in diesem Bereich der Herrscher sein. Gott segne dich im Nachdenken. Amen. Ich würde gerne mit uns beten, lass uns dazu aufstehen. Vater im Himmel, ich komme zu dir und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, Herr, dass du uns in deinem Wort immer wieder herausforderst, unser Leben zu überdenken. Manchmal sind es schöne Dinge, manchmal sind es Dinge, die uns leicht fallen zu ändern, manchmal sind es aber auch die Dinge, mit denen wir über keinen reden und wo wir auch nicht wollen, dass andere Menschen uns dort hineinreden. Und wenn wir ehrlich sind, ist gerade das Thema Geld, Finanzen, Eigentum so ein Punkt, wo wir gerne selbstbestimmt sind. Aber wir wollen es immer wieder in dein Licht stellen und von dir prüfen lassen. Und ich bitte dich darum, Herr, dass du uns ganz offen zeigst, wo wir uns in unserem Leben verrennen. Ich möchte dich darum bitten, dass du uns auch ganz offen zeigst, wo wir uns mit unserem Finanz, mit unserem Hab und Gut so umgehen, dass es dich nicht ehrt, Herr, und dass wir das dann auch bereit sind, in unserem Leben zu ändern. Ich bitte dich darum, dass du einen jeden wirklich im Nachdenken hierüber segnest. Ich bitte dich aber auch darum, dass wir uns wirklich alle auch die Zeit dazu nehmen, das mal zu überdenken, so damit wir auch in diesem Gebiet, in diesem Bereich unseres Lebens wirklich deinen Segen erleben. Amen.